In unserer aktuellen Predigtreihe durch die ersten Kapitel des ersten Samuel-Buches denken wir darüber nach, wie Gott ist. Wir machen uns Gedanken darüber, was ihn ausmacht, was ihn charakterisiert. Nun gibt es Eigenschaften Gottes, die wir alle miteinander ganz wunderbar finden und die uns sehr gefallen. Eigenschaften zum Beispiel wie Gottes bedingungslose Liebe, wie seine vollkommene Güte, wie seine ausdauernde Geduld. Ja, das sind so Eigenschaften, die lassen sich leicht vermitteln. Über die denken wir gerne nach. Und doch gibt es da auch noch andere Seiten Gottes. Denn unser Gott ist ja nicht wie so ein gutmütig naiver Onkel, dem man alles vormachen kann. Nein, er ist ein eifernder Gott. So lesen wir in der Bibel. Er liebt Wahrheit und Gerechtigkeit. Und er verabscheut das Böse, die Lüge, die Selbstsucht. Er hasst die Sünde. Und darum übt Gott auch Gericht. Eine Wahrheit, die nicht in unsere Zeit zu passen scheint, die aber durch die ganze Bibel hinweg immer wieder sehr klar zutage tritt. Unser Gott ist auch ein Gott, der richtet. Er ist auch ein Gott, der die Sünde hasst. Er ist auch ein Gott, der uns Grenzen setzt. Passt das alles in unser Gottesbild? Wir jedenfalls, wir werden uns heute in dieser Predigt über dieses herausfordernde Thema Gedanken machen. Das ist dran jetzt für uns heute und ich lese uns als Predigttext aus 1. Samuel 2 die Verse 11 bis 36. Und Elkana ging heim nach Rama in sein Haus, der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer, die fragten nichts nach dem Herrn, noch danach, was dem Priester zustände vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. So taten sie allen in Israel, die dorthin kamen, nach Silo. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kamen des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, »Gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes.« Wenn dann jemand zu ihm sagte, »Lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt«, so sprach er zu ihm, »Du sollst mir es jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich es mir mit Gewalt.« So war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn, und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach, »Der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle des Erbetenen, den sie vom Herrn erbeten hat.« Und sie gingen zurück an ihren Ort. Und der Herr suchte Hanna heim, dass sie schwanger ward, und sie gebar noch drei Söhne und zwei Töchter. Aber der Knabe Samuel wuchs auf bei dem Herrn. Eli aber war sehr alt geworden. Wenn er nun alles erfuhr, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür der Stiftshütte dienten, sprach er zu ihnen, »Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch, meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für ihn entscheiden? Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Aber der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den Menschen. Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm, so spricht der Herr, ich habe mich offenbart im Hause deines Vaters, als die Israeliten noch in Ägypten, dem Hause des Pharao, gehörten, und hab's mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum Priestertum, um auf meinem Altar zu opfern und Räucherwerk zu verbrennen und den Priesterschutz vor mir zu tragen, und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer Israels gegeben. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immer da vor mir einhergehen. Aber nun, spricht der Herr, das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Siehe, es wird die Zeit kommen, dass ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen will, dass es keine Alten geben wird in deinem Hause. Und dass du deinen Widersacher im Heiligtum sehen wirst bei allem Guten, das Israel geschehen wird, und es wird niemand alt werden in deines Vaters Hause immer da. Doch nicht einen jeden will ich dir von meinem Altar ausrotten, dass nicht deine Augen verschmachten und deine Seele sich gräme. Aber der größte Teil deines Hauses soll sterben, wenn sie Männer geworden sind. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne, Hophni und Pinhas, kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten immer da einhergehe. Und wer übrig ist von deinem Hause, der wird kommen und vor jenem niederfallen um ein Silberstück oder eine Scheibe Brot und wird sagen, lass mich doch Anteil haben am Priesteramt, dass ich einen Bissen Brot zu essen habe. Soweit der längere Text aus der Bibel. Ein erster Punkt, ein erster Abschnitt, die bösen Söhne. Die bösen Söhne, um sie geht es hier zunächst. Die beiden Söhne Elis, sie werden hier als ruchlos beschrieben, also sie sind skrupellos. Sie fragten nichts nach dem Herrn, heißt es hier. Und das, obwohl sie doch Priester sind und das eigentlich ganz besonders ihre Aufgabe wäre. Aber Gott ist ihnen völlig egal, er ist ihnen gleichgültig. Und dieser Vorwurf, er ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern diese Haltung zeigt sich ja ganz klar in ihrem Verhalten. Vers 13 und 14, das schildert uns, wie sie sich verhielten, wenn die Israeliten Opfer darbrachten. Sie schickten also jemanden, der das Opferfleisch einfach aufspießte und für die Priester mitnahm. Das war nicht nur eine Frechheit den opfernden Israeliten gegenüber, sondern auch ein eklatanter Verstoß gegen Gottes Gebot. Denn Gott hatte ganz genau festgelegt, was den Priestern gehören sollte. In 3. Mose 7 finden wir das, 31 und 32, 3. Mose 7, 31 und 32, da heißt es, und der Priester soll das Fett in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar. Aber die Brust soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Und die rechte Keule sollt ihr dem Priester geben zum Hebopfer von ihren Dankopfern. Mit anderen Worten, die Söhne Elis stahlen die Opfer. Sie begnügten sich nicht mit ihrem Anteil. Sie konnten einfach nicht genug kriegen. Das, was Gott ihnen zugedacht hatte, und was genug für sie gewesen wäre, das reichte ihnen einfach nicht. Sie wollten mehr, mehr, mehr. Sie hatten diese unstillbare Gier. Die Gier, dieses Verlangen, immer mehr haben zu wollen, ist etwas typisch Menschliches. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht vorschnell sagen, dass wir selbst ja genügsam und bescheiden seien und dass Gier überhaupt nicht unser Problem ist. Gier ist etwas zutiefst Menschliches. Und dass das so ist, dass Gier etwas zutiefst Menschliches ist, das kann ich persönlich immer wieder aufs Deutlichste an meinen Kindern beobachten. Ja, selbst an den Kleinsten. Da ist zum Beispiel meine ältere Tochter, die ist nicht davon abzubringen, sich beim Essen riesige Portionen aufzufüllen oder noch unbedingt einen Nachschlag einzufordern und, naja, eine Gabel später ist sie satt und steht auf. Aber nicht nur sie. Selbst meine jüngste Tochter, keine 2 Monate alt, selbst sie trinkt mitunter so viel bei ihrer Mama, bis ihr schlecht wird und sie die Hälfte wieder ausspuckt. Nun sicher, bei den Kleinen findet man das irgendwie niedlich. Da lächelt man drüber, da schaut man drüber weg. Aber dieses Verhalten der Kleinen hält auch uns Großen den Spiegel vor. Sind wir nicht manchmal auch so? Dass wir nicht genug kriegen können? Fragen wir uns das mal. Wo gibt's das eigentlich bei mir? Wo bin ich eigentlich gierig? Bei welchen Dingen ist das bei mir so, dass ich nicht mit meinem Anteil, mit dem, was mir zusteht, was ich habe, was gut und vernünftig wäre, dass ich mich damit nicht zufrieden geben kann? Wo brauche ich eigentlich immer mehr? Das Zweite, woran man diese Ruchlosigkeit der Söhne Elis erkennen konnte, das sehen wir in Vers 15 und 16, ich lese uns das nochmal. Desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes. Wenn dann jemand zu ihm sagte, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm, du sollst es mir jetzt geben. Wenn nicht, so nehme ich es mir mit Gewalt. Nach den alttestamentlichen Bestimmungen musste das Fett eines Opfertieres unbedingt verbrannt werden. Denn es war für Gott bestimmt. Es war Gottes Anteil am Opfer. Es gehörte ihm. Erst danach sollten die Priester ihren Anteil bekommen. Nun, den Söhnen Elis war das völlig egal. Sie nahmen sich einfach, was sie wollten und wann sie es wollten. Sie ließen sich nicht einmal von kritischen Stimmen des Volkes bremsen, die sie auf ihr Fehlverhalten hinwiesen. Nein, sie drohten den Menschen sogar Gewalt an. Bedenken wir das nochmal. Das Fett der Opfertiere war für Gott bestimmt. Es war sein Anteil. Aber Elis Söhne, Hophni und Pinhas, respektierten nicht mal das. Im Grunde bestahlen sie Gott selbst. Elis Söhne zeigen hier also eine ganz fürchterliche Haltung. Skrupellos sind sie, sie fragen nicht nach Gott. Es sind keine gewöhnlichen Sünden, die uns von ihnen berichtet werden. Nein, sie nutzen ihre Stellung, ihr Amt als angesehene Priester bewusst und schamlos aus. Ihre Sünden, ja, sie sind dreist und bewusst, sie sind geplant, sie sind kein Versehen. Anders als das hoffentlich meistens so bei uns der Fall ist. Ne? Wo wir im Affekt vielleicht, wir sind verärgert, über das Ziel hinausschießen, jemanden Unrecht tun, ohne dass wir das eigentlich wollten, dann in Sünde fallen. Nein, hier ist es anders. Die Sünde der bösen Söhne hier ist absichtlich und einkalkuliert. Wir können an diesem schlechten Beispiel von Hophni und Pinhas eine ganz wichtige Lektion lernen. Wir sehen hier, dass Sünde immer Folgen hat. Sünde bleibt niemals folgenlos. Niemals. Denken wir an den Vers, den wir zu Beginn gehört haben. Galater 6, Vers 7. Irret euch nicht, warnt Paulus da. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Aus Sünde erwächst früher oder später immer etwas, und zwar etwas Schlechtes. Nicht umsonst sagt der Apostel Paulus an anderer Stelle, der Sünde sollt ist der Tod, Römer 6, Vers 23. Und ganz genauso ist es ja auch hier bei diesen bösen Söhnen. Ihre gravierende Sünde hat dramatische Folgen. Für sie selbst, sie werden sterben, wie in Vers 34 prophezeit, und für ihre ganze Familie, in der es zukünftig viele vorzeitige Todesfälle geben wird, Vers 32. Sünde hat Folgen. Denken wir nur nicht, dass das ja nicht immer so sein müsste. So nach dem Motto, ja, das ist jetzt hier vielleicht bei mir so eine kleine Sünde, aber naja, nicht optimal, aber macht schon nichts. Nein, Sünde hat Folgen. Immer. Verharmlosen wir das nicht. Auch die Sünde, die sich ganz bei dir im Privaten abspielt, bleibt nicht folgenlos. So mancher denkt zum Beispiel bei seinem Pornografiekonsum genau das. Naja, es schadet ja keinem. Es ist nicht so schlimm. Wir sehen hier, doch, es wird Folgen haben. Vielleicht nicht sofort, vielleicht auch nicht ganz offensichtlich, aber eins ist klar, Sünde hat immer Folgen. Das ist das Prinzip, das ganz grundlegende Prinzip. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und das ist auch das, was uns hier am Beispiel der bösen Söhne nur allzu deutlich vor Augen geführt wird. Darum fordert uns Gott in der Bibel immer wieder auf, die Sünde ernst zu nehmen in unserem Leben. Lass dich hier nicht auf Abwege bringen. Verharmlose die Sünde nicht. Relativiere sie nicht. Auch dann nicht, wenn sie bei weitem nicht so schlimm sein mag wie die Sünde der Söhne Elis. Nein, stell dich dem Kampf gegen die Sünde, denn Sünde wird nicht folgenlos bleiben. Unser Gott, der auch richtet. Unser Gott, der Gerechtigkeit und Wahrheit liebt. Unser Gott, der das Böse und Schlechte verabscheut, der die Sünde hasst, der hat das alles so eingerichtet, dass dieses Prinzip gilt. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Ein zweiter Punkt. Der gutmütige Vater, so habe ich den überschrieben. Der gutmütige Vater. Wir werfen einen Blick jetzt auf Verse 22 bis 34 und wir gucken auf Eli, wie er sich in dieser ganzen Gemengelage hier verhält. Es wird sehr deutlich uns berichtet, dass Eli von den Sünden seiner Söhne wusste. Mehrfach ist ihm davon berichtet worden und er hat möglicherweise manches auch direkt mitbekommen. Aber Eli, der trotz seines fortgeschrittenen Alters immer noch das Sagen hatte, reagiert darauf leider nur halbherzig. Warum tut ihr solche bösen Dinge, von denen ich höre im ganzen Volk? Nicht doch meine Söhne, das ist kein gutes Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk. Eli bezeichnet das Fehlverhalten seiner Söhne lediglich als Gerücht. Er nimmt es gar nicht wirklich ernst. Sein Tadel, ich glaube, das hört man sofort, das ist einer, der seine Söhne überhaupt nicht beeindruckt. Nicht doch meine Söhne. Also, jetzt mal im Ernst, ein ernsthaftes Zurechtweisen, das hört sich doch irgendwie anders an. Vor allem aber weigert er sich, Konsequenzen zu ziehen. Er hätte doch die Möglichkeit gehabt, er hätte die Möglichkeit und Verantwortung gehabt, seinen Söhnen das Priesteramt bei wiederholtem Fehlverhalten zu entziehen. Hier Konsequenzen zu ziehen. Aber alles, was Eli tut, ist seinen Söhnen eine halbherzige Ermahnung mitzugeben. Nicht doch meine Söhne. Das ist kein gutes Gerücht. Warum reagiert Eli wohl so? Warum greift er hier nicht durch? Warum spricht er nicht Tacheles? Nun, vielleicht ist es seine Feigheit. Er scheut möglicherweise die Konfrontation mit seinen Söhnen. Er will keinen Bruch mit ihnen, er will keinen Ärger. Ihm ist es wichtiger, im Frieden mit seinen Söhnen zu leben. Darauf deuten auch die Worte des Propheten hin, durch den Gott ihn später dann tadelt und ihm sagt, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Vielleicht ist es aber auch seine Bequemlichkeit. Er sehnt sich einfach nach Ruhe. Wenn ich da jetzt wirklich dazwischen gehe, so denkt er sich vielleicht, dann habe ich stundenlange Diskussion. Oder, das kostet mich einfach zu viel Kraft. Sie hören doch eh nicht auf mich. Und überhaupt, lass sie machen. Es ist ihr Ding. Ein Stück weit nachvollziehbar, oder? Und trotzdem ist so eine Haltung ein Problem. Denn wo man so lebt, ehrt man sich selbst im Grunde mehr als Gott. Wo man sich so verhält, ist der eigene Komfort zum Götzen geworden, den man anbetet, statt Gott die Ehre zu geben und einzuschreiten. Wir sehen hier in diesem Abschnitt jedenfalls klar, dass Eli eine Mitverantwortung für die Sünde seiner Söhne trägt. Darum kommt doch der Prophet zu ihm, klagt ihn an, kündigt ihm Gericht an. Es ist zwar nicht Elis Sünde, aber es lag sehr wohl in seiner Verantwortung, dagegen etwas zu unternehmen. Eli ist der gutmütig naive Vater, der nicht einschreitet und so Schuld auf sich lädt. Das zeigt uns, dass wir nicht nur Verantwortung tragen für uns und unser Verhalten, sondern auch eine Mitverantwortung für die haben, zu denen wir in einer engeren Beziehung stehen. Wohlgemerkt, das heißt jetzt nicht, dass wir verantwortlich wären für das Fehlverhalten des Nachbarn drei Häuser weiter, den wir kaum kennen. Sicher nicht. Es bedeutet aber schon, dass wir eine Verantwortung tragen für diejenigen, zu denen wir in einer näheren Beziehung stehen. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum Gott uns in die Gemeinschaft einer Gemeinde gestellt hat. Er möchte ja nicht, dass wir als Christen alleine unterwegs sind. Er stellt uns andere Christen zur Seite, damit sie auch mal klar ansprechen können, wenn etwas falsch läuft in unserem Leben. Er gibt die Gemeinschaft der Gläubigen, damit man sich gegenseitig korrigieren kann. Auch in einer Freundschaft, gerade unter Christen, sollte das unbedingt möglich sein. Dass man den anderen korrigiert und ihm sagen kann, du bist da auf dem falschen Weg. Es ist nicht in Ordnung, was du da tust. Wir brauchen das, dass wir aufeinander achten. Wir brauchen das, dass wir Verantwortung übernehmen, auch für unseren Nächsten, zu dem wir in einer Beziehung stehen. Nun ist das etwas, das weiß ich wohl, das den weit verbreiteten Vorstellungen heute ziemlich zuwiderläuft. Heute heißt es ja meist, das ist doch jedermanns Privatleben. Jeder muss selbst sehen, was er tut. Ich mische mich da jedenfalls nicht ein. Doch allzu oft hat das gar nicht so viel mit einer vornehmen Zurückhaltung zu tun, sondern eher mit gleichgültigem Wegschauen. Tun wir das nicht. Schauen wir hin bei unseren Freunden. Schauen wir hin bei unseren Geschwistern in der Gemeinde. Denn dadurch, ja gerade durch Kritik und Zurechtweisung, können wir ihnen doch etwas Gutes tun. Ja, dadurch zeigen wir ihnen, dass sie uns wirklich am Herzen liegen. So heißt es schon in Sprüche 28, Vers 38, wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, mehr als der, der da freundlich tut. Nehmen wir also unsere Verantwortung an dieser Stelle wahr. Seien wir nicht zu zurückhaltend. Schauen wir nicht einfach weg, wenn wir sehen, wie ein Bruder in der Gemeinde oder ein guter Freund in die Irre geht. Sprechen wir es an. Nehmen wir auch den Ärger auf uns, den das vielleicht zunächst mal bedeutet. Das ist doch echte Liebe, weil wir nicht gleichgültig bleiben. Das zeigt doch, dass uns jemand wirklich am Herzen liegt. Ab Vers 27 wird uns dann berichtet, wie ein Mann Gottes zu Eli kommt und ihm, diesen gutmütig naiven Vater, Gottes Gericht ankündigt. Eli und seine Familie haben, wie Vers 28 und 29 aussagen, die Vorrechte des Priestertums nicht wertgeschätzt. Im Gegenteil, sie haben Gottes Gaben mit Füßen getreten. Darum wird nun das Gericht Gottes über sie kommen. Wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden, spricht Gott hier. Und in der Tat tritt dann später auch ein, was Gott Eli hier angekündigt hat. Viele aus seiner Familie werden vorzeitig sterben. Seine Familie wird ganz aus der Priesterschaft entlassen werden. Und Hophni und Pinhas, seine Söhne, werden tatsächlich an einem Tag sterben. Unser Gott ist auch ein Gott, der richtet. Sünde wird nicht ungestraft bleiben. Unser Gott, der Gerechtigkeit und Wahrheit liebt, unser Gott, der das Böse und Schlechte verabscheut, der die Sünde hasst, ist auch ein Gott, der richtet. Es gilt, was Paulus sagt in Galater 6, was der Mensch sät, das wird er ernten. In diesen Tagen hört man immer wieder diese Frage, wie das eigentlich mit Corona sei. Ob diese Epidemie so etwas ist wie Gottes Gericht. Ich möchte zunächst nochmal hinweisen auf das kleine Büchlein von John Piper, Corona und Christus heißt das, in dem genau solche Fragen mit großer Weisheit und Bibelkenntnis nachgegangen wird. Schon im Newsletter, der von letzter Woche, habe ich auf dieses Büchlein verwiesen, das man kostenlos als E-Book oder auch als Hörbuch im Internet herunterladen kann. Googelt einfach mal nach Corona und Christus, heißt dieses kurze Büchlein. Wie ist das nun aber mit Corona? Ist das eine Strafe Gottes, die wir da gerade erleben? John Piper schreibt in seinem Büchlein folgende sehr ausgewogene Worte, ich zitiere hier mal. Wir können Corona nie als eine eindeutige und einfache Strafe über einen anderen Menschen verstehen. Es ist gut möglich, dass die liebevollsten und geisterfülltesten Christen, deren Sünden durch Christus vergeben sind, an Corona sterben werden. Und doch, so schreibt er weiter, und doch ist es angemessen, dass jeder von uns sein eigenes Herz erforscht, um zu erkennen, ob unser Leiden Gottes Gericht über unsere Lebensweise ist. Nochmal das Letzte. Und doch ist es angemessen, dass jeder von uns sein eigenes Herz erforscht, um zu erkennen, ob unser Leiden Gottes Gericht über unsere Lebensweise ist. Das sind sehr weise Worte. Die angemessene Reaktion auf Krisen und Leiden ist eben auch, dass wir uns selbst prüfen. Dass wir uns prüfen, ob es nicht doch sein könnte, dass dieses Leiden etwas mit uns selbst und unserem Lebensstil zu tun hat. Wohlgemerkt, hier gibt es keinen Automatismus. Man kann nicht einfach sagen, da ist Leid. Das heißt also, du bist ein Sünder, du hast Schuld auf dich geladen, das ist eine Strafe. Nein, hier ist kein Automatismus, aber die Möglichkeit, die besteht schon. Und da sind wir aufgefordert, uns zu prüfen, unser eigenes Herz ehrlich zu erforschen. Könnte es nicht doch sein, dass dieses Leiden etwas mit mir selbst, mit meinem Lebensstil zu tun hat? Auch Petrus macht darauf aufmerksam in 1. Petrus 2, Vers 19 und 20, auf diesen Gedanken. Da schreibt er, das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Also, wenn jemand ja keine Schuld auf sich lädt, aber leidet, unschuldig leidet. Und dann weiter, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Also auch das liegt im Bereich des Möglichen, dass unser Leiden etwas mit uns selbst und unserer Art zu leben zu tun hat. Verwerfen wir diese Option nicht von vornherein. Wischen wir sie nicht von vornherein, ja, von der Tagesordnung und tun so, als gäbe es sie gar nicht. Nein, bedenken wir, dass wir einen Gott haben, der heilig ist. Dass wir einen Gott haben, der das Gute und Schöne liebt. Dass wir einen Gott haben, der das Böse und Schlechte verabscheut. Einen Gott, der die Sünde hasst. Ja, einen Gott, der auch richtet. Ein dritter und letzter Gedanke, der treue Diener. So habe ich das überschrieben, der treue Diener. In unserem Text tauchen ja nicht nur die bösen Söhne auf, die ganz sicher nicht als Vorbild dienen, und auch nicht nur Eli, der so inkonsequent ist. Nein, es wird eine weitere Person erwähnt. Samuel. Interessant ist an dieser Stelle schon der Aufbau des Textes. Auf Samuel wird ganz am Anfang verwiesen, in Vers 11, da heißt es, Samuel war Wahl des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Dann wird als nächstes in der Mitte des Textes auf Samuel Bezug genommen, Vers 18 bis 21. Da heißt es unter anderem wieder von Samuel, Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn. Und schließlich wird Samuel ganz am Ende unseres Abschnittes in Vers 35 und 36, ja, erwähnt, er ist Thema indirekt zumindest, dort heißt es in einem prophetischen Ausblick von ihm, ich aber will mir einen treuen Priester erwecken. Samuel wird uns also in dieser Geschichte als Gegenbild zu Eli und seinen Söhnen vorgestellt. Die Söhne sind böse und dienen nur sich selbst. So, nochmal. Die Söhne sind böse und dienen nur sich selbst. Samuel aber ist ein Diener vor dem Herrn. Eli ist inkonsequent und ehrt die Söhne mehr als Gott. Samuel aber ist ein Diener vor dem Herrn. Er hat eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Ausrichtung als Eli. Und noch viel mehr als Elis Söhne. Er dient dem Herrn. Er ehrt den Herrn. Der Herr ist sein Gott. Das ist die richtige Haltung. Das ist die Ausrichtung, die wir uns zum Vorbild machen sollten. Dienen wir dem Herrn. Ehren wir ihn. Hören wir auf ihn. Anbeten wir ihn. Denn er ist doch Gott. Er verdient doch unser Lob. Ihm gehört Ehre und Anbetung. Ja, wenn das nur so einfach wäre. Offen gestanden ist das doch manchmal ziemlich schwer. Wie oft ist unsere Ruhe und Bequemlichkeit uns wichtiger als die Ehre Gottes? Wie viele nötige Gespräche haben wir gescheut, weil wir keinen Ärger wollten? Wie oft hatten wir mehr Furcht vor der Reaktion unseres Gegenübers als davor, wie Gott vielleicht unser Verhalten beurteilen würde? Und ist es nicht auch bei uns manchmal so, dass wir Sünde verharmlosen und verniedlichen? Nicht so schlimm, tut ja niemandem weh. Wie oft haben wir mit solch einer Haltung schon Gottes Ehre in den Dreck gezogen? Insgesamt, so muss man ehrlicherweise zugeben, ähneln wir oft mehr Eli und seinen Söhnen als Samuel. Wie gut, dass Gott uns mit Samuel nicht nur ein großes Vorbild hier vor Augen malt, wie gut, dass er uns noch einen besseren Priester geschickt hat, Jesus, der uns für immer selig macht. Denn ja, in Vers 35 und 36 ist natürlich zunächst von Samuel die Rede und auch von einem Zadok, einem späteren Priester. Wen das interessiert, der kann das mal nachschlagen in der Bibel. Aber klar ist auch, dass sich diese Worte letztendlich erst in Jesus und seiner Herrschaft erfüllen. Es heißt hier ja, ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten immer da einhergehe. Der wirklich treue Priester, der stets tut, was Gott gefällt, ist Jesus selbst. Er ist der treue Diener Gottes, der Gott immer die Ehre gab, der von keiner Sünde wusste und vollkommen gerecht lebte. Die Frage ist, bist du bei ihm? Kennst du ihn? Ist er dein Herr und Retter, der dich selig macht? Hören wir zum Schluss auf Epheser 2, Vers 2 ganz kurz. Dort heißt es, auch wir haben alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Oder Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ja, unser Gott ist ein Gott, der Wahrheit und Gerechtigkeit liebt. Er ist ein Gott, der das Böse und Hässliche verabscheut, der die Sünde abgrundtief hasst. Er ist ein Gott, der richtet. Was für ein Segen, an Jesus Christus zu glauben. Er ist der Herr. Er ist der wahrhaft treue Diener. Er ist der, der uns rettet, wie geschrieben steht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Ich lade uns jetzt zu einer Gebetszeit ein. Jeder, der mag, darf diese Zeit zu Hause gerne nutzen für ein persönliches Gebet zu unserem Herrn. Ich werde die Zeit dann mit einem Gebet abschließen. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns Jesus gesandt hast, den treuen Diener, unseren Retter. Danke, dass er das ewige Gericht, das uns treffen müsste, auf sich genommen hat. Danke, dass wir durch den Glauben an ihn zu deinen Kindern geworden sind. Wir wollen dich bitten, schenk du uns Entschlossenheit in unserer Nachfolge, dass wir Sünde nicht verharmlosen, sondern den Kampf gegen die Sünde annehmen. Steh du uns bei, dass wir siegreich sind in diesem manchmal so harten Kampf. Wir bitten dich auch um ein leidenschaftliches Herz für dich, das für dich schlägt, dass uns deine Ehre das Wichtigste wird, sodass wir auch hilfreich sein können für unsere Mitgeschwister. Amen. Thank you. Jetzt kommen wir zu einigen Infos und Bekanntmachungen in diesem Gottesdienst. Zunächst darf ich einen herzlichen Glückwunsch an alle übermitteln, die in der vergangenen Woche Geburtstag hatten. Ihr könnt die Namen, wer das genau war, dem Gemeindebrief entnehmen. Wir wünschen jedenfalls jedem, der seinen Geburtstag gefeiert hat, Gottes Segen für das neue Lebensjahr, verbunden mit einem Vers aus Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Herzlichen Glückwunsch! Dann noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche. Die gute Nachricht ist, viele werden das mitbekommen haben oder auch im Newsletter schon gelesen haben, die gute Nachricht ist, dass Gottesdienste und andere Gemeindeveranstaltungen wieder erlaubt sind. Wir werden also am kommenden Sonntag um 10 Uhr wieder einen Gottesdienst in unserem Gemeindehaus feiern. Ebenso wird der Gebetsabend am Donnerstag, den 7.5. um 20 Uhr stattfinden können. Selbstverständlich ist es so, dass alle diese Veranstaltungen nur unter Beschränkungen und unter verschiedenen Regelungen möglich sind, wie Abstandsregeln und einige mehr. Zu den Einzelheiten werden wir über den Mailverteiler, den Newsletter und auch über die Homepage in den nächsten Tagen informieren. Fest steht in jedem Fall, dass wir nur eine kleine Gottesdienstgemeinde sein können. Darum die Bitte an euch, wenn ihr vorhabt, am nächsten Sonntag zum Gottesdienst in die Gemeinde zu kommen, wenn ihr das gerne tun würdet, dann gebt mir bitte doch eine kleine Rückmeldung. Meldet euch telefonisch, per E-Mail, WhatsApp, wie auch immer. Sagt jedenfalls mir kurz vorher Bescheid. Das ist deswegen wichtig, damit wir vermeiden können, dass Menschen zum Gottesdienst kommen, die wir da nicht mehr hereinlassen dürfen, weil schon zu viele Menschen da sind, weil der Raum schon so weit gefüllt ist, wie er aktuell gefüllt werden darf. Alle weiteren Infos, was noch zu beachten ist, wie gesagt, das folgt dann in den nächsten Tagen. Wir sind jedenfalls froh, dass wir echte Gottesdienste live wieder starten können und dass wir diese Gemeinschaft untereinander, die schon fehlt, ein Stück weit wieder aufnehmen können. Zum Abschluss des Gottesdienstes wollen wir Gott nun um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.